Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ist das hier laut genug? Ich freue mich, oder wir freuen uns eigentlich immer wieder hier zu sein. Und ganz besonders freuen wir uns am Dienstagabend auch die Familie unseres Teamleiters hier vorzustellen. Er kommt extra nach Deutschland, aber nicht nur wegen dem Abend, sondern um hier Urlaub zu machen. Also wir sind dann nicht nur Familie Zimmermann, sondern auch Familie Sabra. Und der Rabia Sabra ist ja Libanese, ist Druse, der kann also viel besser aus der Sichtweise des Moslems, sage ich jetzt mal, berichten oder sagen, wie es einem da geht, wenn man Jesus kennenlernt, als wir das könnten. Also nochmal herzliche Einladung für Dienstagabend. Ja, heute das Thema ist Gemeinde. Und nicht nur Gemeinde, sondern wie können wir Gemeinde leben? Und ganz besonders aus dem Epheserbrief eben, was bedeutet es eigentlich, die Einheit der Gemeinde als Grundlage für Gemeinde? Vielleicht können wir da die erste Folie haben. Okay, ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, 1 bis 6 ist die Luther-Übersetzung. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit oder die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Wir sind jetzt ungefähr 10 Jahre im Libanon. Und in den 10 Jahren, glaube ich, ist kein anderer Bereich meines Glaubens so herausgefordert worden wie das Gemeindeverständnis. Und das ist ja gut, Mission ist ja auch dafür da, dass die Missionare halt was lernen und ihre eingefahrenen Denkweisen verändern. Und ich möchte euch aber ein bisschen daran teilhaben lassen, was diese Veränderung eigentlich war oder ist. Und vielleicht noch eins weiter. Wenn man sich es jetzt als Skala vorstellt von möglichen Gemeindeverständnis, also stufenlos, ganz oben, nicht weil es das Beste ist, sondern einfach, weil ich es nicht anders hingebracht habe, so eine optionale Freizeitgestaltung als Gemeindeverständnis. Also ich gehe halt mal hin, wenn ich Zeit habe oder wenn ich Lust habe oder so ein ganz interessantes Programm, mal ein ganz interessantes Thema oder so, gehe ich mal hin. Bis Familie, also Verständnis von Familie als eine Gemeinschaft oder eine Gruppe von Menschen, die sich nicht aussuchen können, dass sie zusammengehören. Die sind einfach zusammen und müssen irgendwie damit leben, aber haben halt auch gewisse Pflichten und gewisse Aufgaben oder so. Man könnte nach oben hin das noch ein bisschen extremer gestalten, Gemeinde als Gebäude, wäre dann vielleicht noch entfernter von dem Familiengedanken. Und da würde ich jetzt mal gerne dazu einladen, dass sich jeder da irgendwo einordnet. Also nicht entweder oder, sondern bin ich eher auf der Seite der Freizeitgestaltung oder bin ich eher auf der Seite der, sage ich jetzt mal, Beziehungspflege. Versucht euch mal da irgendwo zu platzieren. Und schauen wir mal, ob wir da irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner kommen oder wir uns von Gottes Wort herausfordern lassen. Okay, dann bitte eins weiter. Hier im Epheserbrief, jetzt nicht nur von den Versen, die ich gelesen habe, aber die wir in der Lesung gehört haben, aber im ganzen Epheserbrief, denke ich, kommen diese drei Aspekte, werden da ein bisschen rausgearbeitet. Einmal, in der Gemeinde ist die Gegenwart Gottes. Wenn wir in der Lesung hieß es, wir werden zusammen gebaut zu einem Gebäude, zu einem Tempel. Und Tempel ist ja vom alttestamentlichen Verständnis her der Ort, wo Gott zu finden ist, wo Gott lebt und wohnt. Und im Epheserbrief heißt es auch, wir sind eine Wohnung oder werden eine Wohnung des Geistes, also der Ort, wo Gott wohnen möchte, also da sein möchte. Er geht zur Gemeinde und meldet sich an, das ist meine Adresse, da bin ich zu finden, da wohne ich. Er möchte unter uns sein. Das ist in gewisser Weise auch Sinn und Aufgabe der Gemeinde, ein Ort zu sein, oder nicht ein Ort geografisch, sondern ein Zusammensein von Menschen, unter denen Gott zu finden ist. Das Zweite ist, Gott zu repräsentieren. Also Repräsentation ist ja eine Darstellung von etwas. Also wenn ein Botschafter, der deutsche Botschafter im Libanon, ist das Gesicht oder die Darstellung von Deutschland im Libanon. Wenn die libanesische Regierung Deutschland sehen will, muss sie zum deutschen Botschafter gehen. Wenn sie mit Deutschland reden will, muss sie erstmal zum Botschafter gehen. Wir sind also ziemlich starkes Bild eigentlich. Wir sind das Angesicht Gottes in dieser Welt oder die Darstellung Gottes in dieser Welt. Es ist aber nicht nur in dieser Welt, in unserem Umfeld, sondern es ist auch in der geistlichen Welt. Gott zeigt der unsichtbaren Welt anhand der Gemeinde, was sein Plan ist, was sein großes Geheimnis ist. Die unsichtbare Welt schaut auf die Gemeinde und ups, so ist, das ist, was Gott vorhat. Und als Drittes, der Bauauftrag, sage ich jetzt mal, dass die Gemeinde sich selber auferbaut, sich selber baut. Und ist mir jetzt schon klar, dass dieses Beispiel hier etwas gefährlich ist, weil ihr gerade ein Gemeindehaus gebaut habt oder noch baut. Also nochmal zur Betonung, es geht nicht um das Gebäude, sondern es geht um das sinnbildliche sich auferbauen oder sich bauen, dass wir alle zusammen der Tempel Gottes sind und werden. Dazu ist jeder nötig und jeder hat seinen Platz. Es geht da nicht in erster Linie um den Leistungsgedanken, wer es am besten kann, ist derjenige, der Gemeinde ist, sondern, wie erwähnt, Familie ist ja ein Zusammensein von Menschen, die sich nicht ausgesucht haben, zusammen zu sein, sondern die sind einfach nur mal Familie. Und genauso hier als Gemeinde, Gott stellt uns einfach zusammen, ob es uns gefällt oder nicht. Und wir müssen realisieren, dass jeder einen Platz da irgendwo hat. Wer kann sich ein Gebäude vorstellen, wo das Dach fällt oder irgendwelche Türen und Fenster nicht da sind? Also das mal so als Grundlage, wenn die Bibel von Gemeinde redet oder gerade der Epheserbrief, dann sind diese drei Punkte ziemlich stark im Vordergrund. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Kann man eins weitermachen? Die Einheit der Gemeinde. Also im Kapitel 4 habe ich ja gelesen, dass geht es darum, die Einheit zu bewahren. Wenn ich jetzt was bewahren möchte, dann muss es ja eigentlich schon mal da sein, weil sonst kann ich es nicht bewahren. Das heißt, Gott gibt uns als Werkzeugkasten, sage ich mal, gewisse Dinge mit, wenn wir gläubig werden, wenn wir anfangen, an ihn zu glauben. Wenn wir sagen, ja Gott, ich will mit dir mein Leben leben, ich will, dass du mein Leben bestimmst, dann sagt er, okay, hier, Basispaket, nimm das mal und gebrauche es. Und da ist die Einheit mit dabei. Also er schmeißt uns nicht zusammen in einer Gemeinde und sagt, schaut mal, wie er zurechtkommt, sondern er sagt, hier mit diesem Paket, mit diesem Werkzeugkasten kommt ihr zurecht, aber ihr müsst ihn halt auch benutzen. Ich meine, da gehört die Liebe dazu, da gehört die Einheit dazu. Das Problem ist jetzt, dass wir normalerweise nicht in der Gemeinde sozialisiert sind, also jetzt Gemeinde als Gemeinschaft von Gläubigen, sondern normalerweise sind wir sozialisiert in der Welt. Und die Welt ist eine Gemeinschaft von Menschen, die gegen Gott ist. Die Bibel sagt, die Menschen leben erstmal in Rebellion gegen Gott. Und das ist das Normale für uns. Wir wollen erstmal die Dinge, die nicht Gott will, sondern die wir wollen. Das ist da, wo wir herkommen. Ich überlege erstmal, was will ich denn? Was gefällt mir denn? Was macht mir Spaß? Das sind meine ersten Gedanken. Aber in Gottes Reich, in Gottes Familie, da sollten andere Dinge oder andere Werte die ersten Fragen auslösen. Das geht darum, was tut denn meinem Nachbarn gut? Was möchten wir denn? Oder was möchte Gott von uns? Und in dieser Spannung leben wir nun mal. Egal, ob wir Pfarrer sind oder Missionar im Libanon oder wer auch immer. Diese Spannung ist einfach da. Die Einheit also als etwas, was uns gegeben ist, was wir bewahren sollen, was demnach aber auch nicht unmöglich ist, zu bewahren oder zu erhalten. Ich finde es schon mal gut, dass wir es nicht erstmal erreichen müssen, weil das scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, zwei Menschen zusammenzubringen und totale Einheit aus eigener Kraft zu erreichen. Aber Gott sagt, nein, auf der Grundlage eurer Berufung, auf der Grundlage eures Glaubens ist eine Einheit da und jetzt erhaltet die mal, bewahrt die mal. Okay. Ich möchte jetzt vier Schritte vorstellen, um es mal positiv anzugehen, die uns helfen, die Einheit zu bewahren von vornherein. Aber vielleicht sollte ich, bevor wir ins Positive einsteigen, mal vom Negativen ausgehen, weil wir normalerweise eben aus der Welt kommen, ganz anders sozialisiert sind und das eigentlich was ist, was wir gar nicht kennen. Passiert das Normale, was passiert ist, dass wir wollen was zusammen tun und dann sage ich dir, ich will das so und dann sagst du, nein, ich will es aber so und dann streiten wir uns und dann können wir es nicht zusammen tun. Und dann braucht es einen Dritten, der kommt und uns wieder versöhnt. Das, sage ich mal, ist von unserem Hintergrund das Normale. Und aber auch da lässt uns Gott nicht alleine und wir können auch uns, wenn wir in so einer Situation sind, von seinem Wort beeinflussen lassen und das reparieren. Aber wenn wir dann zu diesen vier Schritten kommen, das ist, was uns helfen könnte, diesen Konflikt von vornherein zu vermeiden. Also ein viel besserer Ausgangspunkt, als wenn wir aus diesem Streit herauskommen. Nochmal zu diesem Konfliktlösung, sage ich mal. Wir erleben das auch in unserer Familie und wenn es dann wirklich gar nicht mehr anders geht, dann sagt meine Frau, Jörg, du musst mal mit den Kindern reden oder irgend sowas. Aber wie redet man jetzt mit jemandem, der im Streit ist? Und ich finde, das mache ich zwar nicht immer, ich bin ja auch manchmal im Streit mit jemandem, aber ich finde es am einfachsten, wenn man das Wort Gottes dann zu einem sprechen lässt. Und diese paar Verse in Kapitel 4 eignen sich ja wunderbar dazu. Ich lese vielleicht nochmal vor. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene, in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Dann kann man sich zusammensetzen und sagen, okay, was sagt uns dieser Text? Was ist unsere Berufung zum Beispiel? Die Berufung als Gottes Kinder zusammenzuleben, die Berufung, die Einheit zu bewahren und so weiter. Und dann sagen wir, okay, was bedeutet es jetzt, liebevoll miteinander umzugehen? Was bedeutet es, geduldig zu sein? Und dann kann man reflektieren und sagen, in dieser Situation, wie könntest du da diese Sache etwas liebevoller sagen? Wo könntest du etwas geduldiger sein? Und einfach das Wort Gottes zu einem sprechen lassen in dieser Situation. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder, der an Jesus glaubt, dann einsehen wird, aha, da war ich vielleicht nicht ganz so, wie Gott es von mir erwartet und kann sich dann entschuldigen und auch Vergebung erfahren. Denn ohne die Vergebung kann man dann auch nicht weitermachen. Stellen Sie sich mal eine Familie vor, wo es nur Streit gibt. Kann man dann zusammen wirklich Einheit leben? Kann man zusammen irgendwas erreichen, wenn man sich nicht über die kleinsten Kleinigkeiten nicht einigen kann? Oder wenn man sich an Automatismen gewöhnt hat, die sofort in Konflikt gehen, da kommt man nicht weit. Aber Gott gibt uns ja zum Glück die Möglichkeit, alles gütlich zu regeln, sage ich mal. So, jetzt möchte ich zu diesen vier Schritten kommen. Gehen wir mal davon aus, wir sehen uns heute zum ersten Mal. Wir wissen, wir glauben alle an Jesus. Und das ist ja schon mal eine gute Grundlage. Und dann sagen wir uns, so, um das Ganze jetzt positiv zu gestalten und nicht gleich in irgendwelchen Aktivismus auszuarten, dann lernen wir uns jetzt erstmal kennen. Und das kann natürlich eine Zeit lang dauern. Ich meine, je mehr Leute daran beteiligt sind, desto länger dauert es, das ist schon klar. Aber dieses Kennenlernen ist ganz wichtig. Wenn ich zum anderen keine Beziehung habe, wenn ich nicht mal seinen Namen kenne, wie kann ich dann ihn lieben? Wie kann ich dann irgendwas mit ihm zusammen machen? Es ist immer peinlich, dann jemanden zu sehen, wie war doch gleich der Name? Kannst du dich erinnern, wie der heißt? Aber viel, viel interessanter vielleicht für uns ist über den Smalltalk hinaus, was macht Gott denn gerade im Leben des anderen? Zu entdecken, dass Gott am Wirken ist bei anderen. Und vielleicht auch darüber nachzudenken, was Gott, macht Gott eigentlich in meinem Leben und sich darüber auszutauschen. Wir sind ja Familie. Es wäre doch komisch, wenn man nicht weiß, was sein Bruder macht oder wie es dem gerade geht. Oder Schwester. Okay, der zweite Schritt ist dann das Verstehen lernen. Hier kann man dann locker mal 20 Jahre einplanen. Es kann aber auch schneller gehen. Das Verstehen lernen. Also man glaubt ja gar nicht, wie viel Missverständnis es gibt. Also wir haben ja auch Englisch gelernt. Und das fällt einem halt am ehesten auf, wenn man eine andere Sprache lernt, wie viele Missverständnisse da möglich sind. Und wir waren in einem Teammeeting, in Englisch lief das Ganze ab und plötzlich fangen die zwei an sich zu streiten, weil der mit dem amerikanischen Englisch ein Wort benutzt hat, das der mit dem australischen Englisch halt ganz anders hernimmt und total angegriffen war durch dieses Wort und keiner hat kapiert, was los ist. Nur weil zwei Leute ein Wort, das ja gleich geschrieben wird und gleich ausgesprochen wird, ganz anders mit Sinn füllen. Und es ist extrem, was da an Konfliktpotenzial drin ist. Ja. Also es geht darum, den anderen zu verstehen, was er meint, nicht was er sagt. Es geht darum, zu verstehen, wie der andere tickt, warum der das so sagt und das dann vielleicht anzunehmen und akzeptieren zu können. Ganz banale Sachen letztendlich, aber ganz wichtig. Und wenn man diesen Schritt, diese Phase, sag ich mal, des Kennenlernens positiv drin wächst, dann ist das eine sehr wichtige und stabile Grundlage fürs Zusammenarbeiten. Weil dann muss ich mir nicht jedes Mal Gedanken machen, was hat er jetzt gemeint? Hat er mich jetzt angegriffen? Will der mich beleidigen? Oder ist es einfach so? Dann weiß man es einfach. Und man kann immer wieder darauf zurückgehen, dass wir haben uns ja kennengelernt. Wir mögen uns ja oder wir haben uns akzeptiert. Und jetzt sagt er es halt so, aber das ist halt, weil er es so sagt, das ist dann irgendwann gespeichert. Man muss das so ein bisschen einüben. Man kennt dann die Probleme oder die Freuden des anderen und kann das einordnen. Man kann sich daran freuen, wenn Wachstum entsteht oder wenn eben verhindert wird, dass es zu Konflikt kommt, weil man sich versteht. Versteht jetzt nicht irgendwie als Emotion, sondern verstehen als wirklich wissen, was beim anderen los ist. Es erleichtert alles ungemein. Okay, im dritten Schritt geht es darum, sich zu orientieren. Also wir kennen uns jetzt, wir verstehen uns jetzt, ja, was macht man jetzt? Ja, und die Gemeinde hat ja auch ganz konkrete Aufgaben. Und wie gesagt, Gott schmeißt uns zusammen und gibt jedem auch einen Platz. Und wir müssen diesen Platz rausfinden. Vielleicht verändert sich der auch ab und zu mal in den Jahren, aber jeder muss den Platz des anderen akzeptieren und seinen Platz ausfüllen, so wie Gott es will. Und da geht es nochmal, ich sage es nochmal, es geht nicht um Leistung, dass man irgendwas besonders gut kann oder perfekt, sondern es geht darum, dass man das, was Gott für einen vorgesehen hat, dass man das auch ausfüllt. Und ein Punkt an der Sache, die vielleicht in Deutschland nicht gern angesprochen wird, ist, dass man sich auch unterordnen muss. Und man muss sich gegenseitig unterordnen. Gott sagt uns das so. Er knallt uns das einfach hin. Ordnet euch einander unter. Ja, was heißt das jetzt? Dieses Unterordnen. Weil wir wollen ja nicht, dass jemand über uns bestimmt. Ich meine, kann man ja auch verstehen, aber ein Zusammenleben von mehr als einer Person geht oft nicht anders, dass sich mal einer dem anderen unterordnet. Es wird aber in der Bibel nicht so als Diktatur dargestellt, sondern als konstruktives Zusammenleben. Wenn jetzt zum Beispiel meine Kinder mir sagen wollen, wie ich unser Geld ausgeben soll, dann sage ich, nee, das ist nicht deine Rolle, das zu entscheiden. Du bist noch nicht mal volljährig. Also es ist ganz normal in der Familie, dass es Dinge gibt, wo man sich dem anderen unterordnet. Oder sie müssen einfach auf die Schule gehen, wo wir sie hinschicken. Ich meine, was soll's, ja? Geh auf die Schule. Es ist ganz normal in unserem Leben, dass wir uns unterordnen müssen. Nur wenn man drüber redet, dann ist es Man kann doch nicht über jemanden bestimmen. Wie gesagt, die Grundlage von dieser Forderung ist, da ist Liebe da, da ist Einheit da, da ist der gleiche Glaube da. Also es ist nicht so, jetzt kommt da von außen irgendjemand, der bestimmt über irgendwas. Nee, es geht darum, dass man zusammen rausfindet, wie man den Auftrag Gottes leben kann. Und ein Punkt ist eben, jeder bringt seine Gaben ein, jeder bringt das ein, was er hat, was Gott einem gegeben hat. Aber man akzeptiert den anderen, man akzeptiert vielleicht die Autorität, die er hat in einem gewissen Bereich. Man ordnet sich dem unter. Ich weiß ja nicht, wie ihr dieses Bauvorhaben erlebt habt, aber sicher habt ihr auch erlebt, dass, wenn der Fliesenleger da arbeitet, nicht jeder vorbeikommen kann und ihm sagen kann, nee, mach's doch anders oder nimm doch andere Fliesen oder irgend sowas. Es ist einfach ganz normal im menschlichen Zusammensein. Wir müssen uns absprechen und wir müssen uns einordnen, unterordnen und die Verantwortung, die wir bekommen haben, aber auch erfüllen. Und dann, der vierte Schritt ist, dran oder teilnehmen, an der Sache teilnehmen. Man ist selber Teil davon, es gehört einem selber auch. Es ist meine Familie. Und ich sage mal, erst wenn die anderen drei Schritte positiv durchgangen sind, durchwachsen sind, dann kann man wirklich dran teilnehmen. Ohne wieder in dieses Streitmuster, Konfliktmuster zu verfallen. Es ist aber nicht so ein automatisches Ding. Es ist zum Teil harte Arbeit und je mehr Leute beteiligt sind, desto härter ist die Sache. Aber es lohnt sich. Und nochmal aus unserer Erfahrung, wir sind ja als Team, Leitungsteam, sage ich mal, aus wie viel? Fünf Nationen, wenn man will. Wir operieren in drei verschiedenen Sprachen, um uns zu verständigen. Und wir kommen aus verschiedenen Prägungen, verschiedener Hintergrund, verschiedene kulturelle Modelle, von ganz demokratisch bis ganz patriarchalisch, aber jetzt nicht im negativen Sinn. Und wir müssen zusammen Gemeinde bauen und gewisse Operationen durchführen. Eine Schule gründen und führen, Berufsausbildung, Gemeindegründung. Es funktioniert. Es hat seinen Preis, aber es funktioniert und es ist möglich. Wie gesagt, wir reden nicht vom perfekten Dasein, wir reden nur davon, dass wir gehorsam Gottes Willen tun und uns da durchwursteln, wenn man so will. Ja, ich hoffe, wenn man noch eins weiter, das hier so als Treppe dargestellt, als positiver Ansatz, Einheit zu leben und zu erleben. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen, es ist alles auf der Basis des gemeinsamen Glaubens, des Werkzeugkastens, den wir bekommen haben, wo es auch, wenn man den aufmacht, Liebe rauskommt, die Einheit, die schon da ist. Auch für jeden ein Päckchen verschiedener Gaben. Es ist so viel drin. Und es geht darum, diese Dinge zu nutzen, zu benutzen und für den anderen einzusetzen. Und als Anreiz nochmal vielleicht sich daran zu erinnern, was Gemeinde ist im Epheserbrief. Da geht es darum, dass Gott unter uns sein will Nur eine kurze Zwischenfrage. Kann er so ganz einfach unter uns sein, wenn wir zwei Lager veranstalten hier und miteinander streiten? Wie viel von Gottes Gegenwart werden wir dann erleben? Dass wir ihn repräsentieren? Und stellen Sie sich mal das Bild dar, das wir abgeben, wenn wir nicht so leben, wie er es will. Was werden die Leute um uns herum sagen? Schaut mal, wie Gott ist, wenn die so sind. Oder wer glaubt, dass der Bau rechtzeitig fertig wird, wenn nicht jeder dran teilnimmt oder jeder mitmacht? So, nochmal als positiver Anreiz, mal diese Treppe auszuprobieren, sich mal so 25, 30 Jahre Zeit zu nehmen. Und vielleicht können wir uns dann nochmal zusammensetzen und schauen, was für Erlebnisse wir damit hatten. Amen.